meine Frau ist krank und ich muss lange pflegen, wäre ja eine gute Situation zu sagen, das ist ein chronischer Stressor, ich brauche jetzt schon Hilfe. Wer macht das schon? Die meisten Leute ziehen sich in sich zurück. Sie können auch nicht mehr teilnehmen an dem sozialen Umfeld, können sich nicht freuen, können nicht trauern, sind emotional eingefroren und alles richtet sich aus nach dem Kranken.
Hallo, willkommen, ich bin Stefan. Und das ist die erste Geschichte, die ich lieber nicht erzählen würde, aber sie ist genauso passiert. Und jetzt mit Abstand kann ich auch besser darüber reden. Eigentlich nur banale 3 WhatsApps von einem alten Freund. Wir haben ja ein bisschen den Kontakt verloren. Ich hatte vor ein paar Monaten zum Geburtstag gratuliert, keine Antwort bekommen, habe mich gewundert, aber mir nichts weiter bei gedacht. Und jetzt plötzlich 3 WhatsApps. Und die erste beginnt, ich fand, ganz fröhlich. Ich bin seit einem Jahr Rentner, mir geht's gut. Und dann kommen ein paar Kleinigkeiten, die belegen, warum es ihm gut geht, eigentlich. Dann kommt mit ein bisschen Abstand ziemlich schnell hintereinander die zweite. Und die geht los mit dem Satz, es gibt aber auch Trauriges. Meine Lebensgefährtin hat Parkinson, ganz schwer, mit allen Symptomen, die man nicht möchte. Sie ist zurzeit in einer Klinik, um medikamentös eingestellt zu werden. Das kam ganz plötzlich, kaum 6 Wochen nach einem Urlaub, den wir noch zusammen miteinander verbracht haben. Ja, so ungefähr endet auch die Mail und lässt mich fast sprachlos zurück. Und dann kommt noch eine dritte und da steht drin, aber es gibt auch gute Neuigkeiten und Schönes. Ich habe 2 wunderbare Enkel und er erzählt auch, warum er die wunderbar findet. Und das Ganze erreicht mich auf dem Weg zum Gespräch mit Regina, die immer noch Psychotherapeutin. Und das alles erreicht mich auf dem Weg zu Regina, die immer noch Psychotherapeutin, Psychiaterin und Coachin ist. Und ja, so wird plötzlich ja aus diesem Drama in 3 Akten, das ich so empfunden habe, mit mir mittendrin, nicht als Journalist, sondern als Ratsuchender, ja, wird aus einem Gespräch eine Art Therapiesitzung. Was macht chronischer Stress mit einer Person und wie schafft man es, was Regina so auf den Punkt bringt, man kann die Situation nicht ändern, aber die Haltung dazu. Ja, hört rein, wie sie mich empfangen, aufgefangen hat.
Also erstmal sehe ich, dass du extrem betroffen bist. Das hat dich, man sieht es dir im Gesicht an und in deiner Haltung an, das hat dich sehr, sehr mitgenommen. Das tut dir sehr leid für deinen Freund, das kann man sehen. Und mich wundert, warum 3 Mails hintereinander, also waren die ein großer zeitlicher Abstand, ganz kurz hintereinander. Also da hat er 3 verschiedene Themen sozusagen angesprochen. Also ich fühle mich als Ärztin erstmal angesprochen. Ich fühle mich deshalb als Ärztin angesprochen, weil ich die Menschen gut kenne, die lange betreuen müssen. Und wenn jemand chronisch krank wird und unerwartet chronisch krank wird, dann bedeutet das ja eine lange, lange Pflegezeit. Und in der Klinik sieht man die Menschen dann, wenn derjenige gar nicht mehr kann, also im Pflegeheim ist oder gestorben ist. Und ich kenne viele, viele Fälle, wo dann das, was man eigentlich Burnout nennt, aber eigentlich eine Depression ist, sehen kann. Und ich schaue mir das schon seit vielen Jahren an, also beruflich und auch privat, wenn jemand so schwer krank wird. Eigentlich könnte man sagen, ja, aber derjenige kann doch auch seine Sachen für sich selber machen. Der muss doch auch auf sich selber achten. Aber das schaffen die meisten nicht. Also es ist so, wie Kinder kriegen wie Arbeit, entweder ganz oder gar nicht. Man kann nicht halb jemanden pflegen, wenn man so eng mit ihm verbunden ist. Und das, was die Leute dann in die Klinik bringt, ist, sie haben so viel gegeben, aber ganz lange Zeit nichts bekommen. Und dann muss man sich von demjenigen, den man so sehr liebt oder den man so sehr gepflegt hat, der auch die ganze Zeit in Anspruch genommen hat, trennt man sich und klack fällt man in ein Loch von einem Tag zum anderen. Wie unser Rententhema von einem Tag zum anderen. Das ist einfach für den Menschen nicht gut. Besser sind langsame Übergänge, haben wir ja schon drüber gesprochen. Das ist so der eine Punkt. Und jetzt deinem Freund würde ich raten, sprich mit Leuten, die dir nah sind und die dich gut kennen und sorg dafür, dass du selber auch ein System hast, dass du ausruhen kannst und deine eigenen Sachen machen kannst. Das ist der Rat für denjenigen, der pflegt. Dann ist die Frage, wer versorgt die Enkel? Muss ich meine Enkel versorgen oder darf ich meine Enkel versorgen? Und da ist es so, dass es eine Untersuchung gibt, es ist gut, wenn man seine Enkel versorgt, aber nicht in so einer Pflichtsituation. Also nicht, du musst jetzt jeden so und so und so und so kommen und das machen und da gibt es keine andere Möglichkeit. Das scheint nicht so gesund zu sein für diejenigen, die ihre Enkel versorgen sollen. Jetzt versorge ich meine Enkel regelmäßig montags und dienstags und wenn ich dann nicht kann, beantrage ich quasi Sonderurlaub. Also ich halte mich nicht an diese Regel. Und aber ich bin sehr glücklich damit, das nur so nebenher.
Lass mich nochmal zurück auf diese ja auch emotionalen Dreisprung, der in diesen drei Messages drin steckt. Ja. Ne? Ich bin seit einem Jahr Rentner. Das tut mir gut. Ne? Das ging ja los mit nicht Happy End, sondern Happy Beginning. Und dann kommt das Hammerding, was ins Kontur haut, ne? Weil meine Fantasie bei der ersten Message war, dann können die beiden weiter durch die Welt fahren. Beide Motorradfahrer, beide reisefreudig. Da haben sich zwei gefunden, die zueinander passen, jeweils im zweiten Anlauf. Sie Ärztin, ihr ganzes Leben lang in sehr schwierigen Kontexten, sage ich mal. Also jeder hat seine Herausforderungen, aber ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es vielleicht sonst Erkennbarkeit gibt. Das will ich auch nicht. So, ist das Zufall? Habe ich mich jedenfalls gefragt, dass so kurz nach der Rente sowas Einschneidendes, Körperliches passiert. Man hört es ja immer oder ziemlich oft, dass Leute nach Rentenbeginn verstärkt körperliche Probleme haben. Ja, also wir haben jetzt über seelische bisher geredet. Jetzt haben wir ja hier einen körperlichen Verfallprozess. Gibt es da einen Zusammenhang?
Da, also sicherlich nicht mit Parkinson. Ne, Parkinson ist ja eine Erkrankung, die neurologisch ist und im Gehirn verankert ist. Da gibt es Veränderungen im Gehirn, die dann nach außen zu schweren Symptomen führen. Also diese Gangstörung, diese Bewegungsstörung, oft auch mit einer Demenz verknüpft oder mit starken Depressionen. Natürlich machen die Medikamente und die Nebenwirkungen auch noch ziemlichen Ärger. Also, dass Parkinson ausgelöst wird durch Rente, sehr unwahrscheinlich. Dass bestimmte körperliche Sachen auftreten, wenn man so aus diesem Dauerrad raustritt, das ist ja bekannt. Ne? Also ich laufe und habe Urlaub und werde krank. Ich laufe und habe Urlaub und dann passiert das und das und ich kann mich gar nicht erholen. Wie das mit der Rente ist, Studien dazu habe ich mir bisher noch nicht angeschaut. Das ist ja ein bisschen ein überraschendes Thema, dass du mich darauf ansprichst. Und man muss einfach mit diesen Schicksalsschlägen rechnen. Dieses Parkinson der Frau, wenn sie jetzt ein Pflegefall ist, heißt das ja nicht, dass sie es gerade erst bekommen hat. Also wenn man im Pflegestadium von Parkinson ist, heißt das, man hat schon Jahre Vorlauf gehabt. Das kommt jetzt nicht plötzlich und unerwartet. Dein Freund hat vielleicht sich zurückgezogen, weil er seine Sachen bearbeiten muss, weil das ist ja ein harter Schicksalsschlag. Die Pläne müssen geändert werden. Man muss völlig neue Perspektiven entwickeln, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Und man muss von einem Positivdenken quasi eine Negativsituation neu organisieren. Und dieses "Ich habe Rente, das tut mir gut" heißt, also die Arbeit war schon sehr stressig, gut, dass ich damit fertig bin. Und ich bin mit mir im Reinen. Ich könnte eigentlich, jetzt kann ich nicht, weil ich muss meine Frau pflegen. Das ist ja nicht nur organisatorisch, das ist ja auch emotional eine wahnsinnige Krise. Und dieses "Ich habe Gott sei Dank Enkel, die auch schon älter sind", heißt ja nichts anderes wie: ich schaue jetzt, was das Leben noch für mich für positive Seiten bringt. Ich kann die Situation nicht verändern, aber ich kann meine Haltung zu der Situation verändern. Und das, was dein Freund da schreibt, ist sehr gesund. Also wenn man so vorgeht, man geht gut in Rente, man hat keinen Stress. Es kommt ein Schicksalsschlag dazu. Man sagt, okay, ich kann nichts ändern, unveränderbar. Ich kann nur meine Haltung ändern und dann schaue ich mir die positiven Sachen an. Ich bin einverstanden zu pflegen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als meine Frau vielleicht in ein Pflegeheim zu geben. Und dann habe ich was auf dem Schirm, was ich vorher vielleicht noch nicht so arg auf dem Schirm hatte. Wir reisen jetzt nicht durch die Welt, aber ich schaue mir jetzt meine Enkel, meine Kinder an. Was kann ich für die tun? Und das ist jetzt meine Lebensfreude. Das ist eigentlich eine sehr gute Bewältigungsstrategie.
Ich musste ja grinsen, sage ich mal, als du gesagt hast, das ist eine gesunde Reaktion auf Krankheit.
Auf Schicksal.
Auf Schicksal, genau. Auf etwas, was man nicht steuern kann. Und wenn sowas ins Kontor haut, also wäre das potenziell, sage ich mal, jemand, mit dem du arbeiten würdest, wenn er deine Hilfe suchen würde?
Ja, natürlich. Also das ist ein unglaublicher chronischer Stress, mit jemanden zu pflegen. Das ist ein wahnsinniger Stress. Und die Leute merken das aber selber oft nicht, wenn sie in dieser Zeit sind. Manchmal sind sie erschöpft. Meistens ziehen sie sich zurück. Das ist ja auch ein Zeichen, er hat dir nicht geschrieben, obwohl ihr Freunde seid. Du ihm ja auch nicht, das ist nochmal eine andere Nummer.
Andere Episode.
Andere Geschichte. Aber er hat dir nicht geschrieben, weil er musste sich wahrscheinlich konzentrieren auf die Situation mit seiner Frau und sein Leben neu arrangieren. Aber natürlich, also die Leute, die pflegen, die brauchen unbedingt Selbsthilfe, unbedingt. Und zwar frühzeitig, am besten präventiv. Aber präventiv will ja niemand, weil man ja nicht weiß, was halt erspart man sich, wenn man präventiv schon was macht. Ich bin noch nicht psychisch belastet, aber ich weiß, meine Frau ist krank und ich muss lange pflegen. Wäre ja eine gute Situation zu sagen, das ist ein chronischer Stressor, ich brauche jetzt schon Hilfe. Wer macht das schon? Die meisten Leute ziehen sich in sich zurück. Sie können auch nicht mehr teilnehmen an dem sozialen Umfeld, können sich nicht freuen, können nicht trauern, sind emotional eingefroren. Und alles richtet sich aus nach dem Kranken. Das ist ja wie ZT9, das kleine Baby. Das ist natürlich mit einem negativen Ausgang, aber seine ganze Energie, das ganze Ich richtet sich auf denjenigen, der krank ist. Und dann nimmt man sich zurück und ist chronisch gestresst und merkt es nicht.
Das ist jetzt vielleicht der Punkt, um mal zu erwähnen und zu klären, was es bedeutet, dass du biologische Psychotherapeutin bist. Da gibt es auch eine andere Richtung der Psychotherapie auf Ereignisse zu schauen. Willst du das an der Stelle
also
mal erklären?
Nicht biologische Psychotherapeutin, sondern biologische Psychiaterin. Also
Entschuldigung,
das,
ja.
Das ist ein
Unterschied. Macht einen Unterschied. Und
ja.
Wie?
Ja. Also es gibt natürlich unterschiedliche Forschungsrichtungen in der Psychiatrie und auch unterschiedliche Standpunkte. Es gibt die Hermeneutika, die eher so philosophisch an den Menschen rangehen. Dann gibt es die Leute, die sich mit geschichtlichen Sachen befassen. Und so der neue Trend ist ja schon seit vielen Jahren zu gucken, was kann ich nachweisen, Welche Ursache haben Krankheiten? Kann ich die Ursache erkennen? Und wenn ich die Ursache habe, was kann ich denn therapeutisch machen, also medizinisch machen? Wobei man weiß, die Medikamente sind die eine Geschichte, aber die Psychotherapie ist auch wirksam. Das kann man ja auch im MRT nachweisen, dass Psychotherapie in bestimmten Hirnregionen eine gute Veränderung macht. Biologische Psychiatrin heißt einfach so, ich orientiere mich an Fakten. Ich bin nicht so esoterisch unterwegs, sondern ich gucke, kann man das nachweisen? Gibt es Evidenzen dafür? Ist es medizinisch machbar? Gibt es irgendwelche Hinweise? Und wenn nicht, dann sage ich, keine Ahnung, kann ich nicht so sagen. Also so diese Richtung vielleicht.
Ja. Ich glaube, was ganz klar geworden ist jetzt auch im Laufe unserer Gespräche, du bist faktenorientiert. Ja. Ne? Du sagst also, die Wissenschaft weiß und so viel ich weiß, bedeutet das dann in Folge, dass dieses oder jenes die angemessene Handlung ist, um wieder auf Normalmaß zu kommen.
Ja, so kann man das sagen. Das kommt einfach daher, dass ich erst Neuropathologie gemacht habe in der Forschung und dann 3 Jahre Neurologie. Ich war in der Uni Heidelberg und in der Uni Heidelberg gab es lange Zeit den Professor Mund, der hermeneutisch gearbeitet hat. Also ich habe in diesem Umfeld gearbeitet, aber ich selber war biologisch orientiert. Und ja, es ist ja gut, dass diese Richtungen nebeneinander bestehen können und man so seine Positionen auch behalten kann.
Was mir noch eingefallen ist oder was ich empfunden habe, als ich diese Messages gekriegt habe, ist vielleicht eher ein Fall für Hermeneutiker, aber ich versuche es jetzt mal. Ich dachte, wie ungerecht ist das denn?
Ja, das ist so. Das nennt man ja Schicksal. Ne? Es gibt gute und schlimme Schicksalsschläge. Da steht man ja vor und kann nichts ändern. Also wenn man, wir treten ja an, um den Leuten zu helfen, aus ihrem Dilemma zu helfen. Und ja, das berührt einen selber als Arzt, als Ärztin auch, wenn man so einen Schicksalsschlag hört. Und da ist ja niemand vorgefeit. Ich kenne niemanden, der keinen Lebensbruch hat. Jeder hat irgendeinen Lebensbruch und die können ja heftig sein. Und meine Aufgabe ist ja, den Leuten zu sagen, wie kann man ein Stehaufmännchen werden? Und das Mitleid ist da, aber in der Therapie nützt es demjenigen ja wenig. Also da geht es ja darum zu gucken, was gibt es für Quellen, wie kannst du deine Haltung stärken, was für Ressourcen hast du, kannst du auf die positiven Seiten des Lebens schauen und nicht auf die Defizite, und das macht dein Freund. Also der müsste jetzt aus meinem Empfinden nicht zum Coachen kommen, außer er zieht sich so zurück, dass sein eigenes Leben gar keinen richtigen Wert mehr hat, dass er alle seine Werte sozusagen nach hinten legt und nur noch funktioniert wie jemand, der pflegt. Und dann, wenn man sich von demjenigen dann trennen muss, dann fallen die meisten Leute in ein tiefes Loch. Und dann gehen sie aber eher, ehrlich gesagt, zum Psychiater oder in die Kliniken. Daher kenne ich ja auch diese Fälle.
Ist es denn denkbar, eine psychotherapeutische Behandlung des Demenz- oder Parkinson-Falles?
Also das kommt auf das Stadium an. Das kommt auf das Stadium der Erkrankung an. Wenn es am Anfang ist, man kriegt die Diagnose, man muss mit diesem Schock zurechtkommen und mit dieser Angst zurechtkommen. Wie laufe ich jetzt durchs Leben? Was muss ich machen? Und man ist noch nicht neurologisch beeinträchtigt durch diese neurologische destruktive Erkrankung, die ja fortschreitet. Da gibt es ja in bestimmten Hirnregionen, gehen so Zellen unter und dann kommt es zu diesen Symptomen. Wenn das noch nicht da ist, kann man auf jeden Fall medikamentös und psychotherapeutisch arbeiten, auf jeden Fall. Das würde aber nicht ich machen, sondern das würde ein klinischer Psychotherapeut machen. Ich bin inzwischen spezialisiert auf Symptome, die von außen kommen, also zum Beispiel Stress oder berufsbedingte Dinge, die auf einen zukommen, damit zurechtzukommen. Wenn man das macht, behandelt man ja sozusagen ganzheitlich, man behandelt auch die anderen Sachen mit, aber ich selber würde jetzt nicht ein Coaching anbieten für jemanden, der eine Parkinson-Erkrankung hat, sondern das können ja die Krankenkassen übernehmen. Die Leute, die ins Coaching kommen, die haben ja keine Diagnose, die die Kasse sozusagen zahlen würde. Man kann ja erst zu allen die Therapie von den Kassen gezahlt bekommen, wenn man eine echte tiefe Diagnose hat. Und Coaching heißt ja, ich bin relativ gesund oder ich bin gesund und es gibt irgendeine Geschichte von außen, die mein Wohlbefinden stört und da muss ich ran.
Das heißt, du wärst diejenige, die meinen Freund coachen könnte im Sinne von Prävention, damit er gut mit der gegebenen Situation umgeht und sich einpegeln kann, einrichten kann auf ja, mögliche weitere Entwicklungen und würdest seine Lebensgefährtin ja, sozusagen an Kollegen weitergeben.
Also es ist ja so, wenn man in einer neurologischen Behandlung sieht, dann sehen ja die Neurologen auch, was mit dem Menschen los ist. Und man geht ja nicht hin und sagt, oh, der hat jetzt Parkinson, der kann nicht richtig laufen, sondern es gibt ja ein Behandlungssystem. Und in Kliniken sind immer Sozialarbeiter, sind immer Psychologen, sind immer Therapeuten aus anderen Fächern, was weiß ich, Ergotherapie, Sporttherapie, Bewegungstherapie, die dann den Menschen durch unterschiedliche Techniken behandeln. Also der würde gar nicht auf die Idee kommen, zu mir zu kommen. Dein Freund würde nicht auf die Idee kommen, wenn er nicht selber das Gefühl hat, es läuft was nicht. Also wenn du ihm sagst, hey Baby, geh mal prophylaktisch zum Coaching, dann würde er dich angucken und sagen, wozu, das brauche ich nicht. Also Coaching greift nur, wie auch bei Psychotherapie, wenn derjenige einen Leidensdruck hat und er möchte was verändern. Wenn ich keinen Leidensdruck habe, warum soll ich mich mit so einem Fach befassen? Das ist ja immer so.
Ich hatte den Leidensdruck, mit dir darüber zu sprechen. Mir hast du, ja, ich meine das ernst, ich meine es wirklich ernst. Mir hast du geholfen. Für mich war das jetzt öffentliches Coaching, aber ich glaube, das kann man an der Stelle vertreten. Ich hoffe, du auch.
Was ist leichter jetzt als vorher?
Ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Ich kann es besser einordnen. Ich bin eigentlich aus der Emotion in die Rationalität. Ich gucke jetzt von oben drauf und von der Seite und bin beruhigt, weil mein erstes Gefühl, ich habe es ja auch gleich genannt, es ist wie ein Dreisprung oder ein Dreiakter. Ne? Das Leben ist, es hat sich was Neues getan und dieses Neue ist gut. Dann tritt Katastrophe, Höhepunkt, sonst was ein, wie im Klischee der Heldenreise, also die Prüfung sozusagen. Und dann hat er selber ja, das fand ich auch das Verblüffendste überhaupt, es hat ja keine innere Logik, sondern er selber hat von sich aus geschrieben, aber es gibt auch Gutes. Ich habe Enkel, ne, den 5-Jährigen und den 10-Jährigen. Da hatte ich auch den Eindruck, im Grunde hat er schon eine Reise hinter sich und mit Beratung oder ohne, ich weiß es nicht. Ich werde nach diesem Gespräch in Kürze wieder den Kontakt mit ihm suchen und darüber reden. Und danke dir an dieser Stelle.
Das hätte ich dir auch geraten. Es ist ja in der Message auch, ich konnte nicht, aber deine Freundschaft ist mir wichtig und jetzt erzähle ich dir das, ohne dass wir uns nochmal neu anwärmen müssen. Und diejenigen, die so in der Patsche sitzen, die brauchen schon auch die Zuwendung von außen. Also er braucht deine Emotionen. Aber nicht dieses Dahinfließen und nochmal mehr traurig sein, um seine Sachen zu verstärken, sondern auch vielleicht, um ihn abzulenken und nicht zu erwarten, Freundschaft ist ein Hin und Her, jetzt muss er sich melden, sondern es wäre vielleicht gut, so ein einseitiges Melden sich vorzunehmen, damit er diese Signale empfängt, aha, du interessierst dich auch für ihn und du hast verstanden, er ist in einer schweren Krise, kann aber gut Kontakt noch nach außen aufnehmen. So würde ich das interpretieren. Also das gilt jetzt nicht nur für dich, das machst du ja sowieso, das sieht man dir an. Aber wir machen ja einen Podcast und vielleicht diese Information einfach nur zusätzlich, obwohl du sie nicht brauchst.
Ja, doch, schon. Ich bereite mich jetzt auf das einseitige Melden vor.
Ja,
danke dir.
Aber nicht in den Burnout kommen.
Nein, das habe ich nicht vor. Ich kann jetzt aber nicht aufhören, weil ich habe es nicht verstanden. Wieso konnte ich durch diese Situation in den Burnout kommen?
Naja, wenn du dich so aufreibst und das alles so miterlebst und es geht dann einseitig und du siehst zum Beispiel, dass der Freund gar nicht reagieren kann und du immer mehr von mehr machst, dann ist das so eine Einbahnstraße und das ist dann für dich auch ein Stress. Und das kann natürlich solche Symptome wie Burnout auslösen. Also Burnout ist ja keine Diagnose, es sind Symptome, die eine bestimmte, die so chamäleonartig sein können. Aber es könnte sein, dass sich das stresst und du Stresssymptome hast und dann wäre das für dich auch nicht gut.
Nee. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Das fürchte ich im Moment nicht. Ich nehme deinen Tipp, deinen Rat sehr, sehr gerne an. Hat sich mir auch aufgedrängt, das Gespräch zu suchen. Und ich kenne den M-Punkt seit vielen Jahren und weiß, dass er ein lebenszugewandter Mensch ist, der mit vielen Einschnitten sehr gut umgehen kann. Und deswegen bin ich da zuversichtlich.
Ja, das war auch für mich ein sehr emotionales Gespräch, weil du über einen Freund von dir gesprochen hast. Hättest du von jemandem gesprochen, wo ich keine Emotionen hätte entwickeln können, wäre es technischer verlaufen. Das hat mich auch sehr betroffen. Und ja, ich wünsche deinem Freund und seiner Familie alles Gute.
Ich danke dir.
Gerne.
Ja, ich kann die Situation nicht ändern, aber ich kann meine Haltung dazu verändern. Ein guter Satz zum Mitnehmen, finde ich, für mich das wichtigste Learning aus dieser, ja, für mich persönlich wichtigen Sitzung. Aber wie strukturiert man eigentlich seinen Alltag, wenn plötzlich niemand mehr auf einen wartet? Kein Job, kein Termin, keine Struktur von außen. Also beispielsweise in Rente. Darum geht es in Episode 6. Heute in einer Woche. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.